Ja, schönen guten Abend. Sie haben schon gehört, ich habe eher abgeschwächt, als von einer Stunde die Rede war. Meine Erfahrung mit Vorträgen, wenn ich im Publikum sitze, ist, dass man nach 40, 45 Minuten abbaut. Das sagen auch alle Experten. Die Aufmerksamkeitskurve sinkt auch bei guten Rednern und deswegen werde ich Sie vermutlich nicht länger belästigen, soweit das ein Belästigen ist. Ich hoffe nicht. Sie haben schon ein bisschen was gehört über mich. Ich bin studierter Sozialwissenschaftler und Pädagoge. Ich habe aber außerhalb meines Zivildienstes, ich bin also anerkannter Wehrdienstverweigerer in Deutschland, habe ich nicht pädagogisch gearbeitet. Ich habe mich nach dem Studium in Richtung Medien, in Richtung Journalismus orientiert. Ich arbeite fürs Radio in Köln, da sitzt der größte deutsche Sender, der Westdeutsche Rundfunk, da sitzt der Deutschlandfunk. Das war so ein Grund, warum ich damals dahin gegangen bin, weil das wissen Sie vielleicht gar nicht. Wir sind ja hier beim ORF, das wird wahrscheinlich jetzt gleich weggeschnitten, weiß ich nicht. Nein, es ist ein Lob für die öffentlich-rechtlichen Sender, weil man kriegt, wenn man einen kurzen Beitrag macht im ORF oder im WDR, kriegt man mehr Geld, als wenn man bei der Zeit schreibt. Also habe ich als junger Journalist schon erlebt und deswegen war das ein bisschen ein Muss, wenn man als freier Autor überleben will, dann muss man auch Radio und Fernsehen oder zumindest eins von beiden machen, damit man das hinkriegt. Auch vom Bücherschreiben alleine kann man nicht leben, leider. Also Journalismus ist mein Feld, aber schon mit pädagogischen Themen. Und in gewisser Weise ist das, was wir heute besprechen, ja auch ein pädagogisches Thema. Und ich will Ihnen ein bisschen erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, noch vor meiner eigenen Vaterschaft. Ich bin inzwischen Vater einer erwachsenen Tochter, die ist gerade fertig mit dem Studium. Ich bin also seit einem Jahr jetzt nicht mehr für ihren Unterhalt zuständig, was super ist. Ich kann das nur empfehlen. Also man muss 700 Euro weniger abdrücken. Das ist super. Also verdient ihr eigenes Geld. Ja, toll. Also ich habe das jedenfalls alles seit 25 Jahren durchexerziert, aber nicht jetzt nur an meiner Biografie entlang recherchiert. Das ist übrigens immer ein böser Vorwurf, den man gerade den weiblichen Journalistinnen macht. Das gilt dann eher als despektierlich. Also man muss ja immer gerade als Mann sehr sachorientiert sein im klassischen Bild. Nein, was mich damals sehr beschäftigt hat, war das Thema Jungen. Jungen und ihre Vorbilder. Und das fand ich sehr interessant, als ich eben mit Frau Neumeier hier hinfuhr, den Berg hoch. Da hat sie mir dann gezeigt, wo diese Kinderdorffamilien wohnen. Und sie hat gesagt, sie legen großen Wert drauf hier beim Vorarlberger Kinderdorf. Das ist immer eine männliche Bezugsperson. Also ein, ich weiß nicht, wie man es hier nennt, Familienvater, Heimvater oder Heimvater vermutlich nicht. Jedenfalls ein Mann in den Familien. Das halte ich für sehr wichtig, gerade für die Jungen. Ich erzähle das deshalb, weil mein erstes Buch als Männerautor habe ich vor 20 Jahren mit Dieter Schnack gemacht. Der ist leider an Krebs verstorben inzwischen. Das war damals mein Co-Autor. Das war ein ganz wichtiger Autor für die frühe Jungenpädagogik in Deutschland. Das Buch hieß damals Kleine Helden in Not, Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. Ist dann auch noch diverse Male aufgelegt worden, hat eine sechsstellige Auflage erreicht, war ein richtiger Bestseller und hat nochmal mir gezeigt, wie lange auch das dauert, bis ein solches Thema, wie zum Beispiel das Thema, sind Jungen schwieriger als Mädchen, sind Jungs Bildungsverlierer, Frage, die wir jetzt hier nicht diskutieren, könnte man auch einen ganzen Abend mit bestreiten. Dass das ganz lange braucht, ehe das sozusagen aus diesem exklusiven Zirkel des pädagogischen Kreises in die Öffentlichkeit gerät. Das hat also bei dem Thema mindestens 10 Jahre gedauert. Erst mit den PISA-Studien Anfang der Nullerjahre hat das Thema eigentlich dann den Durchbruch erreicht. Ich erzähle Ihnen deshalb das mit den Jungen und mit den Bezugspersonen, weil bei den Veranstaltungen zu den kleinen Helden in Not spätestens dann in der Fragerunde zwischen 9 und 10 immer die Rede davon war, ja, die Väter sind nicht da, die männlichen Vorbilder fehlen den Jungs, deswegen sind die so schwierig. Gibt sicherlich auch andere Gründe, ich will das jetzt auch nicht zu sehr überhöhlen, aber jedenfalls hat mich das und auch Dieter Schnack damals motiviert zu fragen, ja, wo sind denn die Väter eigentlich? Warum fehlen die? Und dann haben wir festgestellt, früher waren sie vielleicht mal im Krieg, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Jetzt sind sie aber vor allen Dingen bei der Arbeit, bei der Erwerbsarbeit. Männer sind die Familienernährer. Das ist eine männliche Form der Sorge, die aber dazu führt, dass sie familienfern sind, dass sie die Praktikanten des Privaten sind. Auch das werde ich gleich noch ein bisschen vertiefen. Also das hat uns motiviert. Dieses erste Buch hieß dann Hauptsache Arbeit, Fragezeichen Männer zwischen Beruf und Familie, ist 1996 erschienen. Immer noch von Zeitloser Schönheit, ist natürlich vergriffen, gibt es nur noch bei Amazon. Können Sie da aber gerne googeln. Manche zeitlichen Bezüge stimmen nicht. Da ist noch von Bertie Vogts und Boris Becker die Rede. Ist inzwischen ein bisschen altmodisch, aber süffig zu lesen, kann ich nur empfehlen. Und das war eben mein Einstieg in dieses Männer- und Väter-Thema, was mich danach auch nicht losgelassen hat. Ich habe seit 20 Jahren jetzt 5 Bücher auf den Markt gebracht. Hier dieses Väterbuch, was Sie nachher natürlich käuflich erwerben sollen. Ich habe eben noch ein paar Flyer verteilt. Das war der Werbeblock, ist schon zu Ende. Ich habe ein paar Flyer verteilt, habe aber zu wenig. Sie können sich das ja nach der Veranstaltung noch mal in Ruhe angucken. Ich habe dann auch promoviert über ein Männerthema in Politikwissenschaft, über männliche Arbeits- und Lebensstile in der Informationsgesellschaft. Der Titel geht noch weiter, den Rest erspare ich Ihnen, also Auswirkungen auf das Bildungssystem und pipapo. Das muss ja alles immer ganz kompliziert klingen. Ja, und jetzt ist es eigentlich fast schon ein bisschen Zeit, Bilanz zu ziehen. Und ich will jetzt meine Bilanz im Sinne des Vortragstitels Väter im Wandel der Zeit wirklich sehr weit zurück ausdehnen. Das werden Sie gleich merken. Ich wollte aber als erstes Ihnen nochmal dieses Eingangsbild, was ich Ihnen eben schon gezeigt habe, vorführen und fragen, was Sie schätzen, wie alt dieses Bild ist. Haben Sie eine Idee? Einfach rufen Sie einfach rein. Ich habe es akustisch jetzt nicht verstanden. 40 Jahre. Das wäre 1976. Ja. 60er, ja. Also es ist ein Bild aus den USA, aus dem Ende der 50er Jahre. Also die Assoziation, die ich dabei habe, ist, dieser Mann, dieser Vater wird gleich sich in seinen, nicht gerade in den Cadillac, aber vielleicht in einen Ford setzen und aus der Vorstadt in die Innenstadt fahren, um da seinen Job zu verrichten, seine Ernährerrolle wahrzunehmen, die passend gekleidet ist, aber im Frühstück schon dazu. Der Sohn ist glücklich, Mama ist glücklich, Mama wird wahrscheinlich zu Hause bleiben in diesem Vorort, in dem Dorf, in der Kleinstadt, wird vielleicht, heute würde man sagen, in Deutschland einen Minijob haben, also wird irgendwas machen im engeren Umkreis, wo sie nicht so lange Pendelstrecken hat, wo sie dann mittags wieder zu Hause ist, wenn der Sohn aus der Schule kommt. Also das klassische entweder Alleinernährermodell oder zumindest das Hinzuverdienermodell mit teilweise erwerbstätiger Mutter. Das ist sozusagen das klassische Modell in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Ich werde Sie jetzt aber ganz weit zurückführen, nämlich erstmal in die Steinzeit. Ich wollte praktisch den Wandel der Vaterrolle wirklich sehr weit fassen. Und was meine ich mit dem zufälligen Vater? Mit dem zufälligen Vater meine ich, dass in der Steinzeit, ich habe das von Dieter Thoma geklaut, einem Schweizer Autor, ein spannendes Buch über Väter in der Geschichte, der darüber schreibt, dass damals die Menschen keinen Zusammenhang oder eine gewisse Unwissenheit existierte über den Zusammenhang von Zeugungsakt und Geburt. Also die biologischen Kenntnisse waren in der Steinzeit so mangelhaft, dass der Vater sozusagen zufällig war, unwissend. Er konnte sich das eigentlich gar nicht erklären, dass er irgendwas mit diesem Kind zu tun hat. Ist jetzt nur, das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, ist eine kleine Anekdote. Wir gehen jetzt sofort weiter in die Antike zum Pater Familias. Da ist das Wort Patriarchat entstanden. Die freien Männer in der öffentlichen Polis im alten Griechenland, die Frauen waren im Haus, waren aber eigentlich nicht Hausfrauen, weil das haben ja die Sklaven gemacht. Und das Patriarchat meint in diesem Zusammenhang eigentlich den Schutz von Status, Familie und Besitz. Das ist jetzt ein Parforce-Ritt, ein Schnelldurchlauf. Ich habe Ihnen ja versprochen, ich will nicht so lange reden und habe noch einiges zu sagen. Wir sind jetzt schon im Mittelalter, beziehungsweise in der frühen Neuzeit, also in der Renaissance, das würde ich da jetzt in einem fassen. Bestimmer und Deuter der Welt, eine wichtige Männerrolle, die zum Teil auch heute noch wichtig ist, allerdings stark an Bedeutung verloren hat, mehr als andere Rollen, das werde ich Ihnen gleich erklären. Also im Mittelalter war der Mann der Pädagoge, der geistliche Lehrer. Es gab auf der anderen Seite eine geringe Trennung zwischen den Geschlechtern auf der räumlichen Ebene, wenn Sie an Handwerker denken, wenn Sie an die Landwirtschaft denken, gemeinsame Arbeit der Männer mit den Frauen und den Kindern in diesen Gewerken oder eben vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Also das ist ein Unterschied dann zur Industrialisierung, auf die ich gleich noch komme. Wichtig war, dass der Herr, der Haushaltungsvorstand, auch der Erzeuger war. Es gab eine hohe Kindersterblichkeit, also diese Rolle des Mannes als Erzeuger war wichtig und in gewisser Weise ein Pendant noch zu dem geistlichen Lehrer oder diesem Deuter der Welt war der Hausvater als Aufklärungsinstanz. Jetzt sind wir schon in der Industrialisierung, also im 19. Jahrhundert. Ich nenne das die Phase des Arbeitsmanns. Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor. Schafft Zustände, worin jeder herangereifte Mann ein Weib nehmen, eine durch Arbeit gesicherte Familie gründen kann. Das ist eine Gewerkschaftsparole gewesen von 1866 von der Internationalen Arbeiterassoziation. Also der Männerbund Gewerkschaft hat den Ernährerlohn eigentlich gefordert. Der hat sich darum gekümmert, dass diese Arbeitsmänner so viel verdienten, dass ihre Frauen gar nicht arbeiten mussten. Das war zumindest das Ziel. Ob es dann erreicht ist im 19. Jahrhundert mit Sicherheit nicht, ist eine andere Frage. Sie kennen ja auch Schillers Lied von der Glocke, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Also das war das bürgerliche Ideal, aber das ist natürlich in der Arbeiterschicht damals überhaupt nicht erreicht worden. Sondern es war sozusagen ein proletarischer Traum. Aber wichtig ist das bis heute, wenn man anguckt, was die Gewerkschaften so machen. Ich kann es zumindest für Deutschland sagen. Also diese Forderung nach dem Ernährerlohn, nach dem Männerlohn, der besonders wichtig ist, ist nicht vollständig verschwunden. In diese Phase der Industrialisierung fällt dann auch eine Verlagerung väterlicher Funktionen, nämlich der Bestimmer, der Deuter der Welt, auch gerade diese Rolle des geistlichen Leiters der Aufklärungsinstanz wird zunehmend auf den Staat und auf die Mütter verlagert. Also die ganzen Erziehungsaufgaben gehen aus dem männlichen in die weibliche Sphäre oder in die öffentliche Sphäre über. So, jetzt sind wir beim soldatischen Mann, beim Beschützer, der Krieger habe ich es genannt. Damit meine ich die erste Hälfte des 20. Jahrhundert. Sie kennen vielleicht die These von Historikern von dem 30-jährigen Krieg, den zweiten 30-jährigen Krieg in Mitteleuropa oder in Europa in diesem Zeitraum, also dass sozusagen von 1914 bis 1945 wir eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger in einem kriegerischen Zustand waren, der Zweite Weltkrieg sich direkt aus dem Ersten ergeben hat. Das sehe ich als die Hochphase des männlichen Beschützers an, des soldatischen Mannes. Wenn Sie jetzt über Deutschland, zum Teil auch Österreich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, nachdenken, was den Nationalsozialismus angeht, dann sehen Sie, dass dieses Führerprinzip ja in gewisser Weise auch eine Ersatzvaterfunktion hatte. Ganz starke Aufteilung der Geschlechter, die schon in der Industrialisierung ja angefangen war. Da war diese landwirtschaftliche Idylle schon aufgelöst, also die Männer sind in die Fabriken gegangen, die Frauen nicht, höchstens am Anfang, da gab es ja sogar Kinderarbeit in Fabriken, aber dann hat sich das sehr stark in eine männliche und weibliche Sphäre aufgeteilt und jetzt ist eigentlich in dem Zusammenhang mit dieser Beschützerrolle, mit der Soldatenrolle die Arbeitsteilung die, dass die männlichen Helden aufs Schlachtfeld geschickt werden und die Frauen gebären die künftigen Helden. Das war sozusagen ein Kern dieser nationalsozialistischen Ideologie. Interessant ist, dass in dem Zusammenhang die Aufteilung, die klare Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern nicht hundertprozentig durchgehalten worden ist. Das können Sie auch schon im Ersten Weltkrieg beobachten, dass eben jeweils in der Schlussphase dieser beiden Kriege die Frauen in den Munitionsfabriken gebraucht wurden und die weibliche Erwerbstätigkeit enorm gestiegen ist. Also im Zweiten Weltkrieg war die weibliche Erwerbstätigkeit höher als in den 50er Jahren. Da sind die Frauen dann wieder zurück an den Kochtopf geschickt worden. Also insofern gibt es da einen gewissen Bruch, man könnte auch sagen eine Modernisierung der Geschlechterrollen durch diese Kriegserfahrung oder Kriegserfordernisse. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist alles sehr schematisch, aber eben nur als historischer Parforce-Ritt jetzt am Anfang gedacht. Das sehe ich als die Hochphase des Alleinernährers. Ja, das ist eigentlich identisch mit diesem Bild, was Sie eben gesehen haben, da aus Amerika. Dieser Mann mit Krawatte fährt, wie gesagt, dann zur Arbeit. Er wird zumindest damals einen 9-to-5-Job gehabt haben, den ja immer weniger Amerikaner haben. Das war ein Grund sicher, warum Trump gewählt worden ist. Aber auch darüber will ich jetzt nicht philosophieren. Also mit der Rolle des männlichen Ernährers, die ich erstmal wertschätze als männliche Form der Sorge, ist verbunden eine familiäre Randständigkeit, eine Zaungastrolle zu Hause, der ewige Praktikant des Privaten. Das haben wir gerade in diesem Hauptsache Arbeit-Buch an ganz vielen Stellen auch glossenhaft karikiert, also dass die Männer sich zu Hause überhaupt nicht auskennen, dass sie mit samstags mal mit auf den Wochenmarkt gehen und da eigentlich nur dumm rumstehen, die ihre Frauen begrüßen dauernd irgendwelche Nachbarn und wissen, dass Frau so und so sich das Bein gebrochen hat und dann dauert das endlos und der Mann steht da am Käsestand wie Falschgeld und weiß gar nicht so richtig, was er da soll. Beim nächsten Mal wird er vielleicht gar nicht mehr mitgehen. Also die Randständigkeit drückt sich in ganz vielen Bereichen aus. Das ist eigentlich eine Rolle zum Schämen. Die Männer wissen manchmal nicht die Vornamen der Freunde ihrer Kinder, was unheimlich peinlich ist am Abendbrottisch aus der Sicht der Kinder. Sie wissen vielleicht auch noch nicht mal, wo das Pflaster im Haus liegt. Sie haben noch nie eigene Bettwäsche gekauft. Ich könnte Ihnen jetzt Dutzende solcher Beispiele bringen. Ich will darauf hinweisen, dass es keinen Spaß macht, diese Rolle als Fremdling in der eigenen Familie zu leben. Also die männliche Aufgabe, diese Ernährerlast zu schultern, ist nicht nur ein Privileg. Kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zurück. Ich habe ja schon gesagt, in der Arbeiterschaft war es lange nicht möglich, dieses Schillersche Ideal mit der züchtigen Hausfrau, vielleicht mit der züchtigen sowieso nicht, aber mit der Frau, die nicht hinaus muss ins feindliche Leben, das überhaupt umzusetzen. Also die Arbeiterfrauen haben immer gearbeitet und erst in den 50er Jahren ist es für die gut verdienenden Facharbeiter erstmals möglich gewesen, diesen proletarischen Ernährerstolz zu leben. Im Ruhrgebiet hieß das dann, die Frau des Stahlarbeiters braucht nicht zu arbeiten. Also die Männer waren stolz darauf, dass ihre Frauen nicht an der Supermarktkasse saßen, sondern dass sie zu Hause blieben. Das war fast eine Art Möglichkeit, sich gegenüber anderen Männern zu profilieren. Wichtig ist, dass die Männer in der Selbstdefinition ihre Erwerbsarbeit eben als Familienarbeit immer betrachtet haben, als männliche Form der Sorge. Das erklärt dann auch immer wieder diesen Widerspruch, gerade auf Frauentagungen immer wieder diskutiert wird. Da wird dann immer gesagt, wie kommt das denn? Die Männer sagen, die Familie ist mir das Wichtigste im Leben und gleichzeitig arbeiten sie wie bekloppt. Und das hat einfach damit zu tun, dass in der männlichen Selbstdefinition Erwerbsarbeit von den Männern als Familienarbeit, als Sorge für ihre Familie betrachtet wird. Und deswegen gehen auch, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück, diese Vergleiche dann mit der Hausarbeit, die sind manchmal auch verdammt ungerecht, wenn man sich nur die Hausarbeit anguckt. Man müsste dann schon das ganze Paket sich angucken. Also genau wie es in der öffentlichen Wahrnehmung eine Ignoranz gegenüber der unbezahlten Hausarbeit gibt, gibt es in dem Diskurs um die Hausarbeit auch eine Ignoranz darüber, was für eine Belastung diese männliche Ernährerrolle darstellt. Nun wird in der zweiten Hälfte vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren, Stichwort Ölkrise, Wirtschaftskrise und so weiter, wird diese Ernährerrolle brüchig durch steigende Arbeitslosenzahlen, durch die weibliche Bildungsexpansion, dass die Frauen genauso gut ausgebildet sind, eben auch Erwerbsarbeit machen wollen, in gewisser Weise auch zu Konkurrentinnen der Männer werden, weil die Zahl der Arbeitsplätze ist nicht beliebig vermehrbar und auch durch eine Zunahme prekärer Arbeit. Also die Männer werden vielleicht nicht alle gleich arbeitslos, aber sie sind, weil sie befristete Stellen haben, weil sie prekär arbeiten müssen, vielleicht nicht mehr in der Lage, die Familie zumindest nicht alleine zu ernähren. In diese Zeit fällt dann auch der große Anstieg der Scheidungsraten, also das Phänomen der Trennungsväter, der Zahlväter, der Vaterschaft als reine Alimentation, ein geschlechterpolitischer Sprengsatz. Ich habe auch mal eine Expertise gemacht über Männer- und Väterrechtler. Also diese Männer sind sehr verbittert und auch das ist ein kulturelles Phänomen, was in diese Zeit fällt, was uns natürlich heute auch noch weiter begleitet. Jetzt kommen wir ins 21. Jahrhundert, in den neuen Vater. Ich habe das ja hier in dem Buch auch so genannt. Ich habe meine Probleme mit der Begrifflichkeit, entschuldige mich da gleich für. Alle Verlage wollen immer, dass neu im Titel vorkommt. Denn der Begriff neue Vater, der ist seit den 80er Jahren in der Wissenschaft verbreitet. Andere Kollegen sprechen von engagierten Vätern, von aktiven Vätern. Ich will mich da jetzt nicht auf eine Begrifflichkeit festlegen. So neu sind sie in gewisser Weise nicht. Was ich damit meine, ist, dass zu diesen zentralen Männerrollen, Ernährerrolle, Beschützerrolle, Deuter der Welt, da würde ich sagen, die Ernährerrolle ist verblasst, aber nicht vollkommen erodiert. Die Beschützerrolle ist vor allen Dingen im Gazastreifen und in Syrien wichtig, in Mitteleuropa nicht so sehr. Ja, vielleicht auf manchen U-Bahnhöfen, wenn es dunkel ist, doch. Aber jedenfalls ist sie auch verblasst im Vergleich zur Hochphase der soldatischen Männlichkeit. Und am meisten verblasst ist die Rolle des Deuters der Welt. Der ist eigentlich eine Witzfigur geworden. Der Mann, der glaubt, er könnte allen in seiner Familie erklären, wie die Welt funktioniert. Der wird nicht mal von seinen eigenen Kindern noch ernst genommen, weil die gucken dann mal ganz schnell auf ihr Smartphone und belehren ihren Vater darüber, wie die Welt zu deuten ist. Ja. Also das sind die drei Rollen, die ich für zentral halte, die nicht vollständig verschwunden sind, aber eben in unterschiedlicher Weise verblasst. Und jetzt werden die ergänzt durch die Rolle des fürsorglichen Mannes, des aktiv fürsorglichen Vaters. Da beziehe ich übrigens auch die Pflege älterer Angehöriger mit ein, wo es eine überraschend hohe Zahl der männlichen Pflegenden gibt. Ich habe gerade noch mit Erich Lehner hier aus Wien auf einer männerpolitischen Konferenz in Luxemburg einen Workshop über dieses Thema gemacht, Männer und Pflege. Der Anteil der pflegenden Männer ist überraschend hoch. Der liegt ungefähr bei 25-30%. Es sind übrigens überwiegend männliche Rentner, die ihre Partnerin pflegen, aber es ist jedenfalls auch nicht ganz wenig vom Prozentsatz her. Zu dieser Erweiterung oder zu dieser Zeitphase gehört dann aber auch das, was ich in meiner Dissertation, da liegen auch hinten die Flyer, Krise der Kerle nenne. Also die Dissertation, da taucht diese Begrifflichkeit nicht so auf. Das ist die Verlagsbegrifflichkeit. Das muss ja einen knackigen Titel haben. Also damit meine ich, dass die zentralen Rollen des Mannes erodieren, dass sie vor allen Dingen eben nicht mehr in der Lage sind, diese Ernährerrolle in der alten Form auszufüllen, dass es eine Identitätssuche gibt, eine Verunsicherung auch der männlichen Identität. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Jetzt machen wir im Schnelldurchlauf eben ein paar Bilder aus deutschen Zeitschriften. Entschuldigung, dass ich jetzt keine österreichischen habe. Das ist das alte Bild der Arbeitsteilung, also die Frau eher als Hinzuverdienerin. Und damals hat man Euphorien gehabt. Ich glaube, das ist von Mitte der Nullerjahre. Über die Teleheimarbeit. Und wie Sie sehen, die funktioniert nicht besonders gut. Das Kind heult. Also die Mütter der Moderne hat sich, die hört zu, das ist eine Fernsehzeitschrift, so vorgestellt, dass sie dann zu Hause am Laptop arbeitet. Und wie Sie sehen, funktioniert nicht so besonders. Und die Väter kommen überhaupt nicht vor. Dann haben wir in Deutschland, das wissen Sie vielleicht, wir haben seit 2007 ein Elterngeld, also eine bezahlte Karenz, sage ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Und im Umfeld dieser Debatte hat das Väterthema unheimlich an Fahrt aufgenommen. Und in dem Umfeld dieser Debatte habe ich eigentlich auch dann dieses neue Buch Väter zwischen Kind und Karriere geschrieben. Jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Fokus ist immer sehr orientiert an Ratgeber, Anleitung für gestresste Männer. Die neuen Väter, da sehen Sie es, ist fast mein Buchtitel. Sehr stark in der Wirtschaftspresse kommt das Thema vor. Angeblich reiben sich auch Manager auf. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das stimmt. hier finde ich interessant die Reihenfolge, wie es gehen soll. Nämlich es fängt an mit der Karriere, dann kommt die Ehe, dann kommen die Kinder, dann kommt der Hund. Also es gibt immer noch die klaren Prioritäten. Ja, der da hinten, der sieht fast aus wie bei Edvard Munch, diesem norwegischen Maler. Aber ich hoffe, der ist glücklich in seiner Familie. Väter an die Flasche, das bezieht sich auf die frühere deutsche Familienministerin, jetzt ist sie ja Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen, die Männer an den Wickeltisch locken will, wie die Schlagzeile lautet. Also da ging es um diese Debatte um das Elterngeld, um die bezahlte Karenz. Das Bild habe ich Ihnen noch mal rausgesucht, weil ich immer wichtig finde, auch hier, ich habe bei meinem Cover großen Wert darauf gelegt, dass da Schulkinder draufkommen und keine Säuglinge. Also Vaterschaft dauert 20 Jahre, mindestens. Und nicht 2 Monate und auch nicht 1 Jahr oder 2 Jahre. Und was sich zum Beispiel sehr stark verändert hat, ist, dass Männer viel häufiger in Kitas und Schulen auftauchen, zum Bringen und zum Abholen. Ist auch eine Art von neuer Väterlichkeit. Das habe ich Ihnen nochmal dazwischen gepackt, da werden Sie sich jetzt vielleicht wundern. Es gab mal eine gewerkschaftliche Auseinandersetzung in Deutschland um die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie, wo diese Sonne der IG Metall als Anstecker verwendet wurde. Und wir haben aber seit längerem schon eine Rückentwicklung eher zu einer Verlängerung von Arbeitszeiten. Wir haben das, was in der Soziologie Entgrenzung genannt wird. Das ist ein Plakat aus derselben Zeit wie diese amerikanische Zeichnung von 1956. Samstags gehört Fatih Mir, war die Parole vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Damals ist das freie Wochenende erkämpft worden. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Samstag ist ja auf den Parkuhren in Deutschland zumindest immer noch ein Werktag. Also da muss man genauso bezahlen wie an den Werktagen. Aber eigentlich haben wir jetzt Samstag und Sonntag als Weekend nach amerikanischem Vorbild. Und das ist damals erkämpft worden. Und wir haben jetzt aber die Tendenz, dass das rückgängig gemacht wird. Gerade im Einzelhandel, Sie kennen das, beliebige Verfügbarkeit für abends bis 8 Uhr oder Weihnachtsmärkte vielleicht auch noch länger. Gerade jetzt in dieser Zeit können Sie das gut beobachten, wie das freie Wochenende darf, zumindest für die Leute, die in dieser Dienstleistungsbranche über Weihnachten zu Weihnachten arbeiten müssen. Die müssen dann eben ran am Wochenende, vielleicht auch am Sonntag. Wir haben die Entgrenzung auch durch die Techniken. Also die Leute checken ihre Mails, ihre beruflichen Mails. Volkswagen hat das vor ein paar Jahren ja mal verboten. Nicht nur die Manager, die Mitarbeiter sollen ihre Mails am Wochenende nicht mehr checken. Manche machen es trotzdem. Also das ist alles so ein bisschen vermischt und hat dann was mit der sogenannten Quality Time in der Familie zu tun. Also wie stark sind Eltern und vor allen Dingen Väter dann zu Hause überhaupt anwesend? Reicht es, dass sie körperlich anwesend sind? Ich stelle das mal so in den Raum. Also vielleicht sind sie gedanklich immer noch bei der Arbeit. Ja, jede Bewegung hat natürlich auch ihren Backlash. Der Stern hat dann gleich wieder das Märchen vom modernen Mann getitelt. Also angeblich hat sich überhaupt nichts geändert. Die Väter sitzen weiter lieber im Büro, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch. Typisch sind ja diese Bilder der Familie, der Lieben auf dem Schreibtisch. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Klischee vom männlichen Familienflüchtling. Ich glaube, dass das in dieser Form nicht mehr zeitgemäß ist. Können wir gleich auch noch mal vertiefen oder diskutieren. Ja, interessant fand ich, dass in der ganzen, jetzt hat die Hör zu dazugelernt, also ist dieselbe Zeitschrift wie das erste Cover, nur jetzt ist ein Mann drauf. Und ganz oft ist mir aufgefallen, haben diese Männer dann nackten Oberkörper, wenn sie sind immer mit Säuglingen, also das ist ja bemüht vom Grafiker oder vom Fotografen. Aber ich will einfach nochmal darauf hinweisen, die Kinder werden älter und gerade in der Pubertät, glaube ich übrigens, brauchen Kinder auch männliche Bezugspersonen. Ich habe das zumindest so erlebt. Da geht es natürlich nicht mehr um Kinderbetreuung im engeren Sinne, aber es geht darum, dass man zum Beispiel körperlich anwesend ist. Und das finde ich einen echten Spagat für Eltern von pubertierenden Kindern. Die wollen dann nämlich nicht mehr in die Kita und dann haben wir gleichzeitig keine Ganztagsschule. Kann man sich auch drüber streiten, ob das in 100%iger Form sinnvoll ist. Jedenfalls, eigentlich müssen Eltern nachmittags oder ein Elternteil muss nachmittags eigentlich zu Hause sein, um die unerwarteten Fragen dieser pubertierenden Kinder zu beantworten. Die kommen ja so aus dem Hinterhalt, ganz plötzlich. Und dann muss man was zu sagen haben. Ja, also jedenfalls, Väterlichkeit bezieht sich nicht nur auf die ersten Lebensjahre. Ja, jetzt noch mal ein paar Daten. Da bitte ich auch um Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht die österreichischen Daten recherchiert, aber von der Tendenz her wird es ähnlich sein. Also ich bitte ein bisschen die Frauen im Raum um Geduld, was die Veränderung der Männlichkeit angeht. Gerade auf Frauentagungen habe ich da immer manchmal Probleme. Da kommen dann schnell Zwischenrufe wie Elchjagd oder Fußball-Weltmeisterschaft. Können Sie sich erklären, was das wohl heißen soll? Das bezieht sich dann auf Schweden und auf Skandinavien, wo es irgendein Forscher hat vor Jahrzehnten, ich glaube vor ungefähr 20 Jahren mal herausgefunden, dass angeblich die schwedischen Männer besonders oft in Elternzeit gehen, wenn Elchjagd ist. Ich halte das für ein Gerücht, das ist ein dummes Klischee. Ich kann übrigens auch verstehen, dass wenn man meinetwegen nur 2 Monate in Elternzeit gehen will, dass man dann vielleicht im Sommer gehen will. Also es hat vielleicht viele Gründe und ja, zu dem zweiten Zwischenruf, ich finde, es kann auch Väterlichkeit sein, ein Fußballspiel mit seinen Kindern zu gucken. Also warum sollte man sich nicht bei der Weltmeisterschaft frei nehmen oder Elternzeit nehmen? Das muss kein Fehler sein. Ist jedenfalls kein, als despektierlichen Zwischenruf lasse ich es nicht gelten. So, was sind die Zahlen? 95% der Väter sind bei der Geburt dabei. In der Generation meines Vaters, der ist um 1930 geboren, waren das 10%. Also damals war es klassisch und auch noch bis in die 50er, 60er Jahre hinein, dass die Väter in der Kneipe waren oder auf Krankenhausfluren rumgesessen haben. Und heute sind 95% bei der Geburt dabei. Und jede Frau, jeder Mann, der bei einer Geburt dabei war, der weiß, das ist ein archaisches Erlebnis, auch für die Männer. Und da entsteht ganz viel Liebe in einem Moment. Und das sollten Männer sich nicht entgehen lassen, haben inzwischen auch die meisten kapiert, und ich glaube, dass das eine Schlüsselerfahrung ist für neue Väterlichkeit. Ja, die nächste Zahl bezieht sich auf die Nutzung des Elterngeldes in Deutschland. Die Karenz in Österreich ist ja später eingeführt worden. Ich kenne da die genauen Zahlen nicht. Da finde ich vor allen Dingen wichtig, dass 2007, als die Elterngeldregelung als Lohnersatzleistung eingeführt worden ist, 3,5% der Männer in Elternzeit gegangen sind. Und jetzt sind es 33%. Wenn ich das bei den Frauentagungen erzähle, kommt dann immer der Zwischenruf, die nehmen ja nur 2 Monate. Das liegt ein bisschen an der Konstruktion, wie das in Deutschland geregelt und auch verkauft worden ist, nämlich mit dem Werbespruch, laufen lerne ich dann bei Papa. Also als 12+2 war das Modell. 12 Monate machen die Frauen, und die Männer machen die Monate danach, die sonst verfallen. Das ist dasselbe Modell wie in Skandinavien. Also die Eltern verlieren dann eigentlich Geld, wenn die Väter nicht in Elternzeit gehen. Und immerhin eine Verzehnfachung binnen eines Jahrzehnts. Finde ich eine enorme Steigerung, auch wenn es manchmal nur 2 Monate sind. Ungefähr 75% der Männer machen 2 Monate. Aber man kann es auch umdrehen. 7% nehmen mehr als 2 Partnermonate. Also ich bin immer für positive Botschaften. Ja, die letzte Zahl ist nicht so eine positive Botschaft. Also nur 6% der Männer arbeiten Teilzeit. Hat auch was mit der Begrifflichkeit zu tun. Ich weiß, dass es in der Schweiz, wir sind ja hier ganz nah an der Schweizer Grenze, da gibt es diese Kampagne der Teilzeitmann. Ich stehe da ein bisschen skeptisch gegenüber, weil meine Erfahrung ist, Männer wollen nicht Teilzeit arbeiten. Oder zumindest soll das nicht so heißen. Teilzeit ist halbe Portion, ist Jobsharing, ist Bezirksklasse aus der männlichen Perspektive. Und ich glaube, dass man das anders erklären muss, anders labeln muss. Kurze Vollzeit für beide Geschlechter ist mein Vorschlag. So, jetzt kommen wir vielleicht kleine Exkursion zur Bindungsforschung. Das finde ich deswegen interessant, psychologisch, weil, das werden Sie jetzt gleich sehen, man kann dieselbe Chronologie, die ich Ihnen eben historisch gemacht habe, kann man dann umdrehen, was die Wichtigkeit des Vaters auch in der Forschung angeht. Also die Bindungsforschung ist sozusagen ein Spiegelbild des Rollenwandels. Als die Väter ganz weit entfernt waren von der Familie, hat man gesagt, der Vater ist überhaupt nicht wichtig für die Kinder. Dann hat man gesagt, die sind wichtig, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn die Kinder in der Pubertät sind, dann sollen sie väterlichen Rat bekommen oder schon mal so eine Art Berufsorientierung. Wenn die Kinder in die Schule kommen, also dann haben irgendwann ist aufgefallen, dass viele Väter ja zu den Pflegschaften gehen. Gerade bei den Gymnasien nimmt das dann ganz stark zu. Da gehen die Männer mit, in der Grundschule weniger, aber auch da hat das stark zugenommen. Wenn die Kinder ballfähig sind, das ist genau wieder das mit dem 12+2. Also da fangen die Kinder an zu laufen, werden damit auch ballfähig. Also dann haben die, das ist das Klischee, in der ganzen Stillphase, Männer können mit Säuglingen nichts anfangen. Totaler Quatsch, aber naja, das ist lange so debattiert worden in der Psychologie. Und wenn man jetzt so die letzten Etappen betrachtet, also da wären wir jetzt schon im 21. Jahrhundert, Männer sind schon ab der Geburt wichtig, sollen bei der Geburt dabei sein. Sie sind schon in der Schwangerschaft wichtig, sie sollen mitgehen zum Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland wird er für Mütter bezahlt, aber nicht für Väter, was ich für ein Problem halte. Die Kurse kosten 100 Euro, das wäre locker zu finanzieren von den Krankenkassen. Aber der ganze Bereich Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung ist eben als weiblicher Bereich konnotiert, inszeniert und die Krankenkassen kommen gar nicht auf die Idee, dass die Männer da vielleicht Bedarf hätten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, und als letztes dann eben, die Väter sind eigentlich schon vor der Zeugung wichtig. Die Paare sollten sich schon vor der Zeugung überlegen, wie sie die Arbeitsteilung gestalten und möglichst schon alles durchgehen und nicht nur über Stillen und Muttermilch und den ganzen biologischen Kram diskutieren. So, das erste hatten wir schon. Jetzt einfach noch mal noch 10 Minuten. Können Sie noch 10 Minuten aushalten? Ja? Okay. Also das ist jetzt einfach auch ein paar Anregungen für die Diskussion schon, ein paar Stichworte. Ich glaube, wir haben eine Veränderung männlicher Einstellungen schon seit mehreren Jahrzehnten. Es gibt dieses böse Wort von dem deutschen Soziologen Ulrich Beck, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre, ein witziges Bonmot, was immer wieder auf Tagungen verwendet wurde. Ich verwende es nicht mehr. Das Zitat ist von 1986, es hat ein bisschen Staub angesetzt und es ist eigentlich ein ungeheuerlicher Vorwurf an die Männer, nämlich sie würden sich nicht verändern, sie wären eigentlich nur verbal radikal und wären eigentlich die alten Säcke. So ganz im Sinne dieses Sterntitelbildes, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Ich glaube, dass es eine Inszenierung von Väterlichkeit gibt. Dazu habe ich Ihnen hier nochmal ein Werbeplakat mitgebracht. Das konnte ich nicht scannen aufgrund seiner Größe. Das ist eine Werbung einer Bierbrauerei, wo man, finde ich, gut erkennen kann, wie Inszenierung von Väterlichkeit aussieht. Bier trinken oder diese Art von Inszenierung ist ja eigentlich was für den 1. Mai oder für den Vatertag. Ich lege es mal hier hin, weil es so schön ist. So. Wenn die jetzt nicht gleich die ganze Kiste leer trinken, finde ich das eine prima Sache. Also es ist neu, dass Männer sich im öffentlichen Raum als Väter inszenieren, sich nicht mehr schämen, wenn sie da alleine durch den Stadtpark schieben, sondern sich mit anderen zusammentun. Es gibt in mehreren deutschen Großstädten Väterzentren, die sozusagen diese etwas betuliche, weiblich geprägte Familienbildungsstättenatmosphäre versuchen aufzubrechen. Das sind alles Tendenzen, wo Väterlichkeit eben positiv konnotiert wird und wo es dann darauf müsste es eigentlich hinauslaufen vom Kulturwandel her, ja fast schon als Defizit betrachtet wird, auch in Unternehmen, wenn man keine Elternzeit nimmt, zumindest nicht die beiden Monate. Und das nenne ich in dem neuen Buch die Papa-Welle. Damit meine ich, dass durch die Karenz, durch die engagierte Väterlichkeit in der Säuglingsphase ja eine Welle losgetreten wird, die sich auswirkt auf die ganzen pädagogischen Institutionen, mit denen Familien in den Folgejahren zu tun haben. Also auf die Kindertagesstätten, auf die Schulen, auf die Jugendämter, auf die Familiengerichte im Trennungsfall, auf alle Arten von Bildungsaktivitäten, sicherlich auch auf solche Einrichtungen hier wie das Kinderdorf. Also das hat Auswirkungen, wenn Väter da ernst genommen werden wollen. Denn jemand, der zeitweise allein verantwortlich war für einen kleinen Säugling, der wird sich nicht mehr von irgendeiner Erzieherin in derselben Form abspeisen lassen, wie früher. Der will mitbestimmen. Manchmal allerdings vielleicht auch ein bisschen zu massiv und auf eine sehr männliche Weise. Ich habe das auch in Kitas mal beobachtet, dass manche Erzieherinnen gar nicht so begeistert sind, wenn da viele Väter zum Elternabend kommen, weil die Kommunikationsebene ist dann nicht mehr so einfach wie mit den Müttern und das nehmen sie eher als anstrengend wahr. Ja, die Papawelle, das habe ich eben schon angedeutet, muss auch die Unternehmen erreichen. Da müssen wir am dicksten Bretter bohren. Können wir gleich auch noch mal vielleicht in der Diskussion darauf zurückkommen. Ich hatte das eben schon angedeutet. Also die Kehrseite dieser Selbstabwertung der Teilzeit durch die Männer ist natürlich auch, dass viele Unternehmen keine Teilzeitmänner haben wollen, sondern die wollen den Vollzeitarbeitsmann, der beliebig verfügbar ist. Es gibt da viele schöne Auditierungen und Zertifizierungsverfahren zum familienbewussten und auch väterbewussten Unternehmen. Aber das sind immer noch Einzelfälle und da sind wir noch lange nicht am Ziel. Ja, ich fasse jetzt noch mal zusammen. Väter in der Familie. Ich finde es wichtig, Sie kennen vielleicht, muss ich jetzt nicht ausführlich erklären, mit der Triangulierung, also ein psychologischer Fachausdruck für dieses Dreieck, was nach der Geburt oder vielleicht auch schon in der Schwangerschaft entsteht, wo es wichtig ist, dass Väter dabei sind. Es gibt Defizite der Väterarbeit in diesen eher weiblich geprägten pädagogischen Bereichen, wo sich diese Papawelle aufbaut. Väter, die gut unterstützt werden, das sagen alle Untersuchungen, bauen auch eine bessere Beziehung zum Kind auf. Das wäre also wichtig für alle Erzieherinnen, Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und auch auf ihre in der Minderheit befindlichen männlichen Kollegen. Heikles Thema Maternal Gatekeeping, also die weibliche Torwächterin, müsste das eigentlich heißen, das müsste ich doch mal ändern. Also heikles Thema, wollen Frauen den neuen Mann? Gibt sogar eine Expertise von der Konrad-Adenauer-Stiftung zu von vor ein paar Jahren. Also ich habe es immer wieder erlebt, als wir eben über die 2 Monate Elternzeit gesprochen haben, dass Männer mir erzählen, ja, ich hätte vielleicht sogar ein paar Monate mehr gemacht, aber meine Frau hat das nicht zugelassen. Die wollte die 12 Monate für sich, weil erstmal stillt sie und dann will sie auch diese Zeit genießen. Ich komme da gar nicht dazwischen. Und das ist ja erstmal nur der organisatorische Rahmen. Es gibt auch ganz viele Frauen, die trauen ihren Männern nicht so recht über den Weg, was ihre erzieherischen und pflegerischen Tätigkeiten angeht, gerade in der Säuglingsphase. Also ich habe das jedenfalls immer wieder als Anekdote, als Geschichte gehört, dass wenn das Kind schreit, wird den Männern das gleich aus der Hand gerissen. Und auch bei der Hausarbeit gibt es so eine Art weibliches Definitionsmonopol, wie die Wäsche zu waschen ist und so weiter. Und ja, schwieriges Feld und ich will einfach darauf hinweisen, dass in diesen Geschlechterarrangements da auch Probleme sind, die vielleicht die Frauen bewältigen müssten, sollten, könnten. Ja, ganz banal, Väter entlasten Mütter. Mir fällt immer auf, in der ganzen Debatte um Frauenförderung, wo ja das Väterthema auch eine zunehmende Rolle spielt, dass manche so aus dem Bereich des Feminismus, der Frauenpolitik das sehr funktionalisieren. Also ich sehe es so, Vaterschaft hat erstmal einen eigenständigen Wert. Das ist nämlich toll und das geht nicht darum, dass wir jetzt damit die Frauen fördern wollen. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, aber das ist nicht das Hauptanliegen. Ja, vom Assistenten zum Teilhaber, damit meine ich eben viel schon das Stichwort Stillen. Es wird ein biologischer Vorsprung aufgebaut der Frauen, gegen den wir auch nicht konkurrieren können als Männer. Also die Frauen haben das Kind 9 Monate schon im Leib getragen und dann stillen sie. Und diesen Vorsprung muss man erstmal aufholen. Also man wird im ersten Lebensjahr eines Kindes nicht über diese Rolle des Assistenten hinauskommen. In der Regel. Es sei denn, die Frau hat massive Stillprobleme oder hat sonst Probleme, die dazu führen, dass der Vater da wirklich in die traditionelle Mütterrolle hineingerät. Aber es geht dann darum, das sage ich den Männern immer, dass in den in der Zeit danach, also gerade in der Kindergartenzeit, in der Krippenzeit, dass man dann zum Teilhaber wird. Also mit Teilhaber meine ich jetzt nicht unbedingt 50-50, es geht jetzt nicht um die genaue Aufteilung, aber es geht darum, dass man jedenfalls nicht mehr in dieser Deppenrolle ist, in dieser ewigen Praktikantenrolle, sondern dass man ein ernsthafter Erziehungsberechtigter ist, der diese Rolle auch ausfüllt. Väter im Beruf, ich habe das eben schon angedeutet, dass die Unternehmen nicht alle wohlwollend sind gegenüber den neuen Vätern. Also Edeka-Vermerk, Ende der Karriere. Höre ich immer wieder, dass Männer, die Elternzeit nehmen, bedroht werden von Vorgesetzten. Wobei das nachgelassen hat, zumindest weiß ich das von Deutschland, dass also die 2 Monate wie eine Art verlängerter Urlaub durchgewunken werden. Das Problem entsteht, wenn Väter danach ihre Stelle reduzieren wollen. Also in irgendeiner Form nicht halbe Stelle, sondern wenn sie auf 70-80% wollen, wenn sie vielleicht sagen, ich mache keine Sitzungen mehr mit nach 17 Uhr oder ich will gar einen ganzen Tag frei haben oder was auch immer das Modell ist, was sie sich mit ihren Frauen überlegt haben. Also dann gibt es Probleme. Ich nenne das in dem Buch die Dinosaurier-Dads, ein Begriff, den ich von einem englischen Forscher geklaut habe. Also mit den Dinosauriervätern meine ich Väter in meiner Generation, die inzwischen in den Führungspositionen sind und die jüngeren Männern nicht zugestehen wollen, dass sie neue Väter sind, die ihre jüngeren nachfolgenden männlichen Kollegen geradezu erziehen wollen im Sinne des klassischen Ernährer- oder zumindest Hauptverdienermodells. Habe ich immer wieder erlebt, wenn ich Interviews führe mit Vorgesetzten, wenn ich da in irgendeinem Unternehmen bin, der Manager oder der Topmanager sitzt im obersten Stock und dann sagt er während des Interviews zu mir, gucken Sie mal da unten runter auf diesen Firmenparkplatz, ich kann nicht zulassen, dass da Leute schon um 14 Uhr vom Platz fahren. Also ich verstehe es nicht, warum er das nicht zulassen kann. Es könnte ja auch sein, dass diese Männer trotzdem hoch engagiert sind oder das am Wochenende nachholen oder tolle Projektmitarbeiter sind. Das hat was mit Arbeitstraditionen zu tun, aber ich glaube auch mit einer falsch verstandenen Mentorenschaft dieser Vorgesetzten. Vorbilder halte ich für wichtig. Also Männer brauchen andere Männer im Betrieb als Vorbilder, die ihnen eine andere Art von Umgang mit Erwerbsarbeit vorleben, auch mit Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit. Ohne diese Vorbilder wird das nicht funktionieren. Die Gewerkschaften, die Betriebs- und Personalräte sind nur bedingt bei dem Thema engagiert. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Vorbilder viel wichtiger sind, damit Männer da sich verändern. Ja, väterbewusste Personalpolitik, damit meine ich sowieso nicht mütterbewusst, schon gar nicht mütterfreundlich oder familienfreundlich. Es geht hier nicht um Freundlichkeit, es geht um betriebswirtschaftliche Strategien, die dazu dienen, dass Väter motiviert sind, in Unternehmen zu bleiben. Das wird gerade jetzt in der Generation Y oder bei den Millennials, spielt das eine viel größere Rolle nach den Umfragen, dass die jungen Eltern, auch die jungen Männer selber aktiv fragen nach Vereinbarkeitskonzepten und Angeboten von Unternehmen. Und wenn bei den geburtenschwächeren Jahrgängen die Unternehmen diese Männer halten wollen, dann kann das auch wichtig sein, sowas anzubieten. Es geht dann eben nicht mehr nur noch um tolle Dienstwagen oder tolle Dienstreisen, die im Übrigen oft familienfeindlich sind. Ja, das mit der 32-Stunden-Woche Familienarbeitszeit will ich Ihnen nur als Konzept vorstellen, das, was jetzt in Deutschland in der nächsten Legislaturperiode vermutlich diskutiert werden wird. Es gibt einen Vorschlag unserer Familienministerin, dass Eltern nur noch 32 Stunden arbeiten, Mütter wie Väter maximal, und dass der Rest mit einem Familiengeld vom Staat unterstützt wird. Da gibt es die üblichen Fronten, die Unternehmer sind dagegen, Herr Schäuble, der Finanzminister, ist auch dagegen. Sie ist erstmal sofort zurückgepfiffen worden für diesen Vorschlag, aber das ist so das, was ich mir auch vorstelle als kurze Vollzeit für alle. Also ich glaube, dass diese 40-Stunden-Wochen, wenn beide Geschlechter sie praktizieren, nicht mit dem Aufziehen von Kindern zu vereinbaren sind. Also die 80-Stunden-Woche für Familien sozusagen. Vom Arbeitsmann zum ganzen Menschen heißt das letzte Kapitel in diesem ersten Väterbuch von mir. Klingt ein bisschen pathetisch. Ich habe ja eben schon was gesagt zu diesem eindimensionalen Arbeitsmann. Ich meine das aber durchaus ernst in dem Sinne, dass ich glaube, dass Männer in der Vergangenheit eben eindimensional nicht vollständig gelebt haben. Das bezieht sich nicht nur auf die Beziehung zu ihren Kindern, auch das wäre jetzt wieder fast ein eigenes Thema, wie Männer mit ihren Gefühlen umgehen, welchen Zugang sie haben zu ihren Gefühlen. Aber ich glaube, dass der Umgang mit Kindern schon mal eine ganz gute Schule ist, um von dieser sachorientierten Arbeitsebene, die eben so eindimensional ist, wegzukommen. Und wie schon erwähnt, es ist eben schon zum Schämen, wenn man dann die Namen verwechselt, der Freundinnen, der Kinder oder der Freunde. Und ja, habe ich eben schon erwähnt. Was tut sich? Ich sehe die Sorgearbeit als Rollenerweiterung, als einen neuen Bestandteil von männlicher Identität. Die Ernährerrolle hat nicht vollständig ausgedient. Ganz wichtig finde ich diesen Satz, auch Vollzeitväter können gute Väter sein. Also ich will keine Schelte von Vollzeitvätern betreiben. Es gibt auch sehr unterschiedliche Arten, diese Vaterschaft als Vollzeiterwerbstätiger auszufüllen. Man kann immer wieder Überstunden machen, man kann danach auch noch zum Absacker mit den Kollegen in die Kneipe gehen, Afterwork-Party und so weiter. Das machen aber eher die Singles. Also ich beobachte, dass viele Väter sich sehr bemühen, gute Väter zu sein, trotz Vollzeitarbeit, und dass sie dann eher zu wenig auf sich selbst achten. Also das Thema männliche Selbstsorge dann vernachlässigt wird, dass sie nicht mehr Sport machen, dass sie ihre Freunde vernachlässigen und so weiter. Also dass es dann wirklich nur noch diese Bereiche Erwerbsarbeit und Familie gibt und alles andere wird gestrichen. Auf der politischen Ebene propagiere ich eigenständige Männerpolitik. In Deutschland gibt es eine männerpolitische Abteilung, genau wie in Österreich, bei uns im Familienministerium, hier im Sozialministerium. Ich weiß, dass sie hier umstritten war bei der Einführung, bei uns war sie nicht umstritten. Da ist auch dieses ganze Thema Jungenförderung, über das ich am Anfang gesprochen habe, integriert. Ich sehe die Emanzipation der Männer als Teil von Gleichstellungspolitik, aber eben nicht als Anhängsel. Also gerade auf der Ebene der EU, wenn Sie sich da die Förderprogramme angucken, wird das berühmte Gender-Wort eigentlich immer nur als Frauenpolitik interpretiert, und das lehne ich ab. Also ich bin dafür Kooperation auf Augenhöhe. Ich will damit nicht behaupten, dass Männerförderung genauso wichtig ist wie Frauenförderung. Ich will überhaupt diesen Wettbewerb, alle streiten sich um den gleichen Kuchen, den will ich nicht. So, jetzt bin ich, es ist 5 vor, etwas überzogen, aber ich glaube, es geht noch. Die Begrüßungsworte müssen wir noch abrechnen. Und dann sind wir bei 50 Minuten. Das ist, ich hoffe, Sie konnten es aushalten. Das ist der Buchtitel. Das Buch liegt da hinten. Die Flyer haben Sie. Und wenn Sie sie nicht mitnehmen wollen, dann geben Sie sie Ihren Nachbarn, die Sie noch nicht haben. Ja, das Buch kann ich nachher auch signieren, wenn das erwünscht ist. Und jetzt gehen wir aber erstmal in die Diskussion. Und Frau Neumeier wird die Rednerliste führen, damit ich das nicht auch noch beachten muss.
Vielen Dank.